Maintenant, c'est vrai. Ça va être assez large.
先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute Abend mit dem Historiker und Schriftsteller Karl Schlögl. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Er hat viele wunderbare Bücher geschrieben und das letzte, Grenzland Europa, wollen wir heute zum Anlass für ein Gespräch nehmen. Es ist eine Sammlung von Aufsätzen, die nochmal in vielen Facetten das spiegelt und konzentriert, womit er sich in vorigen Büchern und an einigen Stellen sagt er das selber, ein Leben lang beschäftigt hat, nämlich mit Europa und mit Osteuropa vor allen Dingen.
Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen sowohl Herrn Professor Karl Schlögl als auch Ihnen im Publikum. Für diejenigen, die kein Stammpublikum sind, vielleicht zur Information des Ablaufes des Abends. Also wir werden etwa eine Dreiviertelstunde reden, aber vielleicht können wir heute ein bisschen kürzer machen, weil bestimmt das Publikum ganz schön viele Fragen noch hat. Vielleicht können wir da dem Publikum mehr Raum einräumen.
Bevor ich zu lange rede, meintest du?
Genau, bevor du zu lange redest, genau. Also der Tomasius Club, der hatte sich auf die Fahnen geschrieben oder hat sich nach wie vor auf die Fahnen geschrieben, das Erbe von Christian Tomasius fortzusetzen, der 1688 die erste Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt in Deutsch verfasste. Und wir tun es ihm in gewisser Weise nach, indem wir diese Gesprächsrunden hier veranstalten. Diese werden aufgezeichnet, deswegen reden wir hier mit Mikrofon. Und Sie können die ganze Geschichte dann nachhören oder weiterempfehlen oder verlinken, wenn diese dann im Internet als Podcast herauskommt. Das wird ungefähr eine Woche dauern. Ja, ich darf Herrn Professor Karl Schlögl kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 48, hat an der FU in Moskau und in Petersburg Philosophie, Soziologie und europäische Geschichte sowie Slawistik studiert. War bis 2013, also bis letztes Jahr, Professor für osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Hat dort gelehrt für Geschichte, also osteuropäische Geschichte, und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Die kann man dann alle auf der Website nachlesen oder auch bei Wikipedia beispielsweise. Zum europäischen Raum, Russland und Osteuropa sind das sind so die Schwerpunktthemen. Außerdem hat er eine ganze Menge Preise eingeheimst von 1999 an. Ich nenne nur einige davon. Einen europäischen Essaypreis, 2004 dann den Sigmund-Freud-Preis, 2009 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, 2012 den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis und letztes Jahr die Puschkin-Medaille. Zum heutigen Buch nur so viel, das ist gegliedert in 4 Kapitel, die thematisch ein wenig zusammengefasst worden sind. Im ersten Teil geht es generell zur Einführung, was seine Art und Weise der Geschichtsschreibung ist. Und es geht um Ameisenhändler, Billigflieger und Beobachtungen über diejenigen Kräfte, die Europa tatsächlich zusammengebracht oder nahegebracht haben. Im zweiten Teil, den er Stimmübungen nennt, Stimmübungen in D, geht es vor allen Dingen um einen Schwerpunkt Deutschland. Es ist so eine Art Bestandsaufnahme des europäischen Denkens in Deutschland. Im dritten Teil wird der russische Raum eher beleuchtet und im vierten Teil wird nochmal seine Methodik klarer gemacht. Der nennt sich Neue Narrative für Europa. Also vor allen Dingen geht es um methodologische Fragen, ja.
Vielleicht fangen wir gleich mit dem Titel an. Grenzland Europa. Was heißt das eigentlich? Ich muss sagen, es war das erste Buch, das ich gelesen habe, das mit der Grenze als eine positive, jedenfalls eine gesetzte, gar nicht aufzuhebende und vielleicht auch nicht zu negierende Erfahrung umgeht.
schon die Aufhebung des Eisernen Vorhangs, die feiert, auch emphatisch über Europa redet, aber dann auch wieder nüchtern auf der Ebene der Erfahrung. Also sagen Sie doch mal bitte was zum Stichwort, warum Europa für Sie ein Grenzland ist.
Grenzland als Titel des Buches nimmt einen Teil, ein Essay heraus. Ein Essay ist titelgebend geworden. Und in diesem Essay geht es darum, dass man eigentlich eine Geschichte Europas schreiben kann, von der Grenze aus gesehen. Normalerweise sind Geschichten, Nationalgeschichten und so weiter, ja immer Metropolen, Hauptstadt und Zentrum zentriert. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Grenzerfahrung so ungeheuer wichtig ist, wenn man sie nicht nur als Federstrich auf der Landkarte ansieht, sondern als wirkliche Grenzerfahrung, Grenze als Komplex, als kulturellen Komplex. Ich bezeichne mich ja als Angehörigen der Marienborn-Generation. Also bis zum Ende meiner Tage werde ich diese Erfahrung, wenn man über die innerdeutsche Grenze ging oder dann auch über den Eisernen Vorhang, ich werde das nicht vergessen, das ist irgendwie in meinem Kopf. Und auch das Verschwinden dieser großen Grenze ist ein Ereignis, was sehr prägend ist. Im Unterschied zu meinen Studenten, die von der großen Grenze überhaupt keine Ahnung mehr haben, die darüber hinweg surfen und die ganz Grenzen ganz anderer Art kennenlernen. Also es ist ein Thema, was sozusagen Mitteleuropäern, die ja ständig über Grenzen hinweggehen und die Grenzerfahrung eigentlich fast tagtäglich gemacht haben, ob sie nun die Grenze als Einsperren oder als Möglichkeit der Grenzüberschreitung und der Öffnung erfahren haben. Aber es ist eine fundamentale Erfahrung. Es kam dann aber auch dazu, dass es mir vorkam, dass es ein akademisch und wissenschaftlich ein unterforschtes Gebiet ist. Und mein Vorschlag ist, aber dazu bräuchte man ein zweites Leben, eine europäische Geschichte aus dem Blickwinkel der Grenzverschiebung zu schreiben. Ja, was natürlich ein wahnsinnig aufregendes Thema wäre, weil Grenzen ja historisch sind, Grenzen bewegen sich. Europa ist ein Kontinent der wandernden Grenzen. Und ich konnte, als ich den Essay geschrieben habe und als das Buch herauskam, nicht ahnen, dass Grenzland plötzlich über Nacht eine so ungeheure direkte Bedeutung bekommen würde, im Sinne von Ukraine. Ja, das war mir nicht klar. Und wenn ich einen Text hätte vorlesen müssen oder dürfen heute Abend, hätte ich einen kleinen Passus genommen, wo der Vorgang der Grenzverschiebung sozusagen als ein permanenter Vorgang, als Ausdruck von Vorstoß, von Rückzug, von demografischen Bewegungen, sozusagen als etwas Pulsierendes, als etwas Lebendiges beschrieben wird, hätte ich diese Stelle vorgelesen. Und das ist eine sehr unkomfortable Ansicht eigentlich, dass Grenzen historisch sind, weil damit der ganze Komplex der Grenzrevision, der Grenzverschiebung durch Gewalt oder über viele Generationen spontan dieses Thema auf die Tagesordnung kommt. Und alles, was damit verbunden ist, ja, mit Schaffung von homogenen Territorien, die Begradigung und Bereinigung von ethnischen Verhältnissen im Zuge der Nationalstaatsbildung, dass es geht eben nicht nur um Grenze und die Zeichnung von Grenzen auf irgendwelchen Friedensverträgen, sondern um den großen Komplex, der damit verbunden ist. Ich kann das jetzt nur unvollkommen entwickeln. Noch ein Satz vielleicht zum Glück der Grenze. Als ich zum ersten Mal über die verschwundene Grenze zwischen Litauen und Kaliningradsker Oblast gefahren bin, das war unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung Litauens, da fährt man über die Viktoria Königin Luise Brücke in Tilsit serviert. Und da war gerade die Grenze runtergegangen. Früher konnte man einfach weiterfahren bis Kaliningrad. Und in diesem Bus entwickelte sie ein richtiges Drama, weil dort Passagiere waren, die überhaupt nicht wussten, was eine Grenze ist. Ja, sie hatten noch nie innerhalb der Sowjetunion einen Pass gebraucht, um von Litauen nach Kaliningradsko Oblast zu kommen. Und die Grenzziehung war eine sozusagen familiäre und persönliche Katastrophe. Frauen haben geweint und sie wussten gar nicht, was ihnen geschieht. Und das war eine sehr dramatische Erfahrung, dass ein Raum, der eigentlich grenzenlos war, plötzlich Grenzen bekommen hat mit einem Impact auf jedes individuelle Leben. Und ich muss aber sagen, dass ich eine andere Grenzerfahrung gemacht habe, nämlich dass die Grenze so etwas wie eine Gliederung, eine Abstufung, eine sozusagen Orchestrierung eigentlich von endlosen riesigen Räumen ist und dass es eigentlich sich nicht in grenzenlosen, endlosen Räumen leben lässt und dass es etwas Großartiges ist, dass es Grenzen gibt und dass die einzige Frage nicht Grenze ja oder nein, sondern ob Grenzen sozusagen zivil und human, ob sie sozusagen durchlässig, ob sie öffnend sind oder ob sie verschließen oder sogar mörderisch sind. Ja, es gibt ein ganzes Spektrum von Grenzen, von der humanen, der zivilen Grenze bis hin zur tödlichen Grenze, an der geschossen wird oder eben die härteste Front, die Kriegsfront, der Schützengraben, der Stacheldraht, die Grenze, die man nur unter Todesgefahr noch überschreiten kann. Also es gibt ein riesiges Register von Möglichkeiten der Grenzziehung und es geht nie um die Abschaffung der Grenze überhaupt. Ich halte das für einen irgendwie ja doch einen utopischen und eigentlich nicht lebbaren Gedanken, sondern es geht um Handhabung, Handling von Abstufungen und in dieser Hinsicht könnte Europa auch sozusagen seinen Reichtum an Grenzübergängen und Abstufungen entfalten. Ich empfinde es jedenfalls immer als Glück, diese Übergänge mit registrieren zu können und nicht sozusagen in einem gleichförmigen, homogenen Raum mich zu bewegen. Entschuldigung, wenn ich so lange gesprochen habe.
Ja, ich fand auch sehr schön, dass Sie nochmal hervorgehoben haben, dass Granica ja ein Wort aus dem Slawischen ist, was vom Deutschen übernommen worden ist, also insofern auch eine kleine Reminiszenz darstellt. Und dass man beispielsweise eben auch bestimmte Staaten, Gesellschaftsformen daran erkennen kann, inwiefern, also an ihren Pforten erkennen kann, an ihren Grenzübergängen, ja, ob sie sich verbarrikadieren, ob sie eindurchleuchten und dergleichen, ja, also Diktatoren vor allen Dingen, kann man daran erkennen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, auch Europa hat die Grenzen, die es verdient. Den Satz habe ich nicht ganz verstanden. Es geht ja offenbar in diesem Buch um Transformationsprozesse, die seit spätestens der Wende stattgefunden haben, auch schon in den 80er Jahren eingesetzt haben, um, wie Sie sagen, Kriechströme, Sie haben jetzt schon mit diesem Handling begonnen, was bedeutet dieser Satz, also Europa hat die Grenzen, die es verdient, erstmal vielleicht?
Ja. Na, das ist eigentlich nur diese sozusagen Variation dieser Hegelschen Ansicht, dass jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, oder den Staat, den es verdient, und Europa hat die Grenzen, die es verdient. Das sagt einfach, man kann sich alles Mögliche Schöne wünschen und ausdenken, aber sozusagen die nicht idealistische Ansicht davon ist, dass es immer Entsprechungen gibt. Ja, eine bestimmte Gesellschaft hat sozusagen das Regime, das ihm angemessen ist. Und dieses Europa hat auch die Grenzen, die ihm angemessen sind. Europa, sofern es zivil ist, leistet sich zivile Grenzen und Übergänge. Europa, das mit seinen Konflikten nicht fertig wird, entfesselt den Bürgerkrieg und zieht Grenzen mitten durch Dörfer und Städte und macht Feinderklärungen und macht es unmöglich, dass die Grenze noch überschritten wird. Das heißt, Europa hat in seinen verschiedenen sozialen, politischen Aggregatzuständen verschiedene Grenzen. Und die Frage ist auch jetzt, kann sozusagen der Stand der Humanisierung der Grenzen gehalten werden, ja? Oder entwickelt sich eine Grenze wieder zu einer Militärgrenze, ja? Und ich muss sagen, als ich vor Ostern in der Ukraine war, ich bin dann diese Strecke im Bus gefahren von Donetsk über Mariupol nach Odessa, das war wie sozusagen ein Augen, man konnte mit bloßem Auge erkennen, wie ein Land, das eigentlich einheitlich war, sich plötzlich auflöst in Zonen, die abgegrenzt werden von Checkpoints, von irgendwelchen bewaffneten Leuten, und wie eine Grenze, die es vorher gar nicht gab, plötzlich zu einer Grenze wird. Ja, da stehen zwar noch also die Wegweise nach Cherson, Simferopol, Jalta, Sevastopol und so weiter, aber man kann nicht mehr rüber. Ja, und diese sozusagen das Verfertigen von Grenzen, aber auch das Verschwinden von Grenzen, das konnten wir in den letzten 20, 30 Jahren sozusagen mit bloßem Auge beobachten. Es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie, dass Europa mit den Krisen jetzt besser fertig wird als vor 100 Jahren. Ja? Und es gibt keine Garantie, dass nicht Grenzen wieder auftauchen, die wir alle glaubten, schon hinter uns zu haben.
Sie schreiben ja als Historiker, und es gibt zum Beispiel einmal die Bemerkung, dass die europäische Landkarte jetzt eigentlich eher derjenigen der frühen Neuzeit ähnelt, wo die Nationalstaaten verschwunden sind und viele, viele kleinere Einheiten jetzt auftauchen. Hilft Ihnen dieser Blick, also hilft Ihnen, gewinnen Sie dadurch diese erstaunliche Ruhe vor Phänomenen, die Leute in die Opposition zueinander treibt, bis dahin, dass sie aufeinander schießen. Also das ist wirklich eine echte Frage sozusagen. Haben Sie als Historiker eine andere Perspektive als meinetwegen ein Politologe? Oder wie würden Sie das sehen? Und dann, aber vielleicht erstmal diese Frage.
Das ist richtig. Sozusagen der Grundton dieses Buches ist in der Tat Zuversicht. Das hat nicht nur damit zu tun, dass ich im Grunde wahrscheinlich sozusagen als Optimist gebaut bin und die Dinge immer so wahrnehme, sondern es hat schon zu tun mit einer gewissen Einstellung und Beobachtung. Und es ist eigentlich nicht so sehr der Blick des abgeklärten und durch die Jahrhunderte schreitenden Historikers, der seine Zuversicht schöpft aus schon mal gelungenen Schöpfungen, sondern es ist eigentlich die Zuversicht, die erwächst aus der Anschauung und aus einer Langzeitbeobachtung. Also meine Zuversicht, dass die Europäer es hinkriegen können, basiert in erster Linie darauf, dass die Menschen, deren Lebensverhältnisse sich also mit 89 und allem, was damit zusammenhängt, radikal in Frage gestellt worden sind und die sich praktisch sozusagen auf ein zweites Leben einrichten mussten, die in einer Situation waren, die überraschend von heute auf morgen von ihnen eine Aktion, eine Entscheidung oder wie man heute im Neudeutschen sagt, von ihnen verlangte, dass sie sich neu aufstellen, dass die Europäer, und ich meine im Wesentlichen die östlichen Europäer, es hingekriegt haben. Das ist für mich eigentlich ein Geschichtswunder, weil in den 90er Jahren waren eigentlich alle darauf gefasst, dass es in einem großen Kollaps, in einer möglichen Katastrophe endet, dass die Balance dieser im Umbruch befindlichen Gesellschaft nicht gehalten werden kann und dass es zu gesellschaftlichen Reaktionen kommt, wie sie in Krisen eben kommen, nämlich kurzer Prozess, hysterische Aktion, demagogische Aufwallung und so weiter. An der Peripherie hat es das ja auch gegeben. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Prozess der Umstellung mit einer großen, Realitätszuwendung, Realitätsbewusstsein, Geistesgegenwart oder ein Lieblingsbegriff von mir, Chaos, Resistenz und Krisenbewältigungskompetenz bewältigt worden. Das ist für mich das wirklich das große Ereignis, nicht eigentlich das Management der politischen Eliten.
Ja. Was ist denn dieses Krisenbewältigungskompetenz? Genau. Worin drückt die sich aus?
Das wäre nämlich,
das auch fragen?
Das so ähnlich wollte ich fragen, weil Sie rennen ja so begeistert in der ganzen Weltgeschichte herum und sind so eine Art eigener Zeitzeuge. Ihr Buch steckt auch voller Geschichten. Sie lieben die Stadt, da haben Sie auch noch ein Buch drüber geschrieben, gerade weil da alles irgendwie aufeinander prallt, weil sich das irgendwie selbst organisiert, also selbst aus den doch anscheinend ausgedehnten Reisen in vielen Gegenden Europas, also das trübt Ihren Optimismus nicht, im Gegenteil.
Also das, was meinen Optimismus trübt, darauf komme ich auch zu sprechen. Aber zunächst sozusagen zu der Grundströmung oder was ich als Kriegsstrom bezeichne. Ich meine mit Kriegsstrom diesen eigentlich physikalischen Vorgang einer Verteilung von Spannung, geringe elektrische Spannung, der nur ab einer bestimmten Spannung dann einen Ausschlag erzeugt auf der Skala. Und damit, das ist eigentlich mein Beobachtungsfeld und da habe ich ein Beobachtungsfeld, in dem ich meine Untersuchungen anstelle und ich muss sagen, ohne dass ich das in meinem Leben vorgehabt hätte, das geht nun über Jahrzehnte. Ja. Und um Beispiele anzuführen, es wurde Anfang der 90er, als die Desorganisation des ganzen Lebenszusammenhangs und der Verteilung und Versorgung in der Post-Sowjetunion war, alle haben davon gesprochen, es wird zu einer Hungersnot und so weiter kommen. Die Bürger der post-sowjetischen Gesellschaft, sie waren so tüchtig, dass sie im Großen und Ganzen das hingekriegt haben, indem sie sich selber geholfen haben, indem sie auf Naturalproduktion, Naturaltausch, so erniedrigend und schmutzig und so weiter das gewesen sein mag. Aber dass es nicht zur Hungersnot kam, auf die alle gefasst waren, hat etwas mit der Selbstaktivität, der Selbsthilfe und der Improvisationsfähigkeit von Millionen von Menschen zu tun. Ein anderes Beispiel, was für mich sehr wichtig ist und was ich systematisch auch immer wieder aufsuche, zuletzt in Odessa auf dem großen, dem größten Markt im Süden am 7. Kilometer, als das alles zusammenbrach, ja, sind, inzwischen gibt es Statistiken, in den 90ern hat sich kein Mensch dafür interessiert, haben sich alle für irgendwelche Modelle aus Harvard interessiert. Es sind 100.000 und Millionen von Menschen, haben sie auf den Weg gemacht, und haben das gemacht, um für sich, ihre Familien, ihre Kinder und so weiter zu sorgen. Ja, es sind eben nicht Individuen, einzelne Individuen gewesen, sondern es waren ganze Populationen, die über Jahre hin zwischen Minsk und Istanbul, zwischen Jekaterinburg und Tientsin, zwischen Moskau und Urumqi, zwischen Odessa und Trabzon, zwischen St. Petersburg und Helsinki und so weiter, hin und her gependelt sind. Und ich habe einige von diesen Touren mitgemacht. Ja, ich bin mit den Leuten, die von diesem Autobazar in Mariampole in Litauen nach Wuppertal ins Ruhrgebiet oder nach Belgien gefahren sind. Ich wollte rauskriegen, wie das funktioniert. Und ich muss sagen, die Herstellung dieses Netzes der Selbsthilfe, das hat alle Vorstellungen, dass die Leute faul, passiv oder auf irgendeine Hilfe von oben warten, dementiert und hat eigentlich die Kraft der Selbstorganisation dieser Basiskräfte gezeigt, woraus ich keine Ideologie machen möchte, ja, und keine Romantik, sondern das sind ganz harte Geschichten gewesen, wo Leute, die in ihrem eigentlichen Leben Ingenieure waren, plötzlich sich verwandeln mussten in Autotransporteure. Ja, aber sie haben es gemacht und sie haben es hingekriegt. Und wenn es heute sozusagen relativ stabil in diesen Ländern zugeht, hat es mit dieser Leistung zu tun. Ein anderes Beispiel. Nicht aus exotischen Gründen gehe ich zu den Billigfliegern, ja, sondern was mich überrascht ist, die Wucht, rein quantitativ, was da inzwischen passiert. Also ich habe eine Messstellen sind die Check-in-Counter und insbesondere Busbahnhöfe. Man muss einfach sehen, dass eine große Bewegung, eine innereuropäische Bewegung inzwischen in Gang gekommen ist, die natürlich nicht nur Bewegung ist, pure Bewegung im Sinn von Verkehrstechnik, sondern da passiert etwas im Kopf. Die Leute gehen über die Grenze, sie lernen die Welt kennen, sie lernen zum Teil auch die Sprache kennen. Es findet ein Transfer statt, der außerordentlich bedeutsam ist. Ja? Und die rapide Modernisierung von bestimmten Teilen von Innenstädten im östlichen Europa ist ohne die unmittelbare Erfahrung, die die polnischen Arbeitsmigranten, die sie in den Midlands, in Manchester oder die Ukrainer und die Rumänen in Barcelona und in Neapel gemacht haben, überhaupt nicht denkbar. Und was worauf ich hinaus will, ist nicht sozusagen eine exotische Reise an die exotischen Ränder Europas, sondern ich möchte, dass nicht nur von den Haupt- und Staatsaktionen, nicht nur von Brüssel, nicht nur von den Proklamationen, nicht nur von den Selbstproklamationen des europäischen Prozesses gesprochen wird, von den Abkommen und so weiter, und nicht nur von den Krisen gesprochen wird, sondern von der alltäglichen Herstellung des europäischen Zusammenhangs auf dieser Ebene. Das ist für mich die eigentliche Leistung, die Herstellung von sozusagen Zivilisationsnormalität und Herstellung von Nachbarschaft. Ja? Und ich muss Ihnen sagen, ich lerne von diesen Leuten, also von den Spediteuren, von den Busfahrern, von den Leuten, die aus Kaunas nach Warschau, Praga gefahren sind mit ihren Plastiktüten voller, wie heißt das, Bernstein, um das dort zu verkaufen. Von den Leuten, die von Jekaterinburg nach Tientsin geflogen sind. Ich habe von denen unendlich viel gelernt, wie ich überhaupt von den Praktikern und den Bewältigern dieser schwierigen Situation mehr lerne, muss ich sagen, als von unsereins. Ja? Also vor allem von den Schriftstellern, die sich immer einen Traum von Europa erlauben. Ja? Man muss keinen Traum von Europa haben, weil die Wirklichkeit viel aufregender, viel irrer und viel unvorstellbarer ist, als man es sich ausdenken kann. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass man die Fährten aufnimmt und dass man diesen Bewegungen, diesen Biografien, diesen sehr, sehr schweren Biografien, die da zustande kommen, dass man denen folgt.
Ja. Das ist auch der Sinn Ihres Schreibens. Das ist, glaube ich, jetzt für mich jedenfalls ganz gut herausgekommen, dass Sie deswegen auch so eine Nähe zu Geschichten, zu den Anekdoten, zu dem Ansatz immer bei Vorkommnissen, die Sie miterlebt haben, die Sie auch selber bezeugen können, machen. Und Sie schreiben im Grunde gegen die Berufseuropäer. Das sagen Sie auch manchmal.
Nein, wenn das so wäre, fände ich das schlecht. Der Terminus taucht mehrmals auf, das ist wahr. Aber ich finde, dass wenn man etwas darstellen kann, nur in Opposition zu etwas oder sogar mit dem Gestus der Entlarvung, dann ist man seiner Sache nicht ganz sicher. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte nicht gegen Brüssel polemisieren, obwohl es einiges da sicher zu kritisieren gibt, sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass diese Brüsseler ziemlich gut arbeiten und schwere Arbeit leisten. Woran ich interessiert bin, ist, dass die Potenz und die Kompetenz, die sich da angesammelt hat in diesen tatsächlichen Hauptstädten Europas, dass die zusammenkommt mit der Intelligenz, der Organisationsfähigkeit, der Kompetenz, eben die sozusagen im Raume verteilt ist. Weil die Brüsseler Eliten oder wie immer man die bezeichnen mag, sie können es gar nicht schaffen. Das sind alles Aufgaben, die nur Gesellschaften im Großen bewältigen können. Und wenn die nicht zusammen, wenn das nicht zusammenkommt, dann wird es einfach scheitern. Die Spediteure, die Verkehrsleute, die Brückenbauer, die Ingenieure, die europäischen Wege bauen, sie brauchen Brüssel, ja. Und auch die Beschleunigung des Verkehrs, sie braucht Abkommen, ja. Der berühmte Schengen-Raum und Schengen-Korridor. Also es geht überhaupt nicht, ohne sozusagen die Kompetenz der Leute von Brüssel. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mir Brüssel mal genauer anzugucken, ich würde es machen. Ich habe keine Zeit und auch wahrscheinlich nicht genügend Kompetenz dafür. Ich möchte wirklich mal rauskriegen, sozusagen als Feldstudie, als sozusagen als Brüsseler Anthropologie, was sich da eigentlich herausgebildet hat, wie diese Stadt tickt. Ich glaube, da ist wirklich etwas in der Mache, was neu ist. Und also ich würde es auch anders machen als der Robert Menasse, der ja so ein kleines Buch dazu geschrieben hat. Also ich möchte eigentlich, dass die Berufseuropäer, die Professionals, die Eurokraten im guten Sinne, dass sie sich zusammentun mit dieser Basiskompetenz. Ja, und nur dann werden wir es auch hinkriegen.
Also es ist kein Ausspielen einer Geschichte von unten gegen eine Geschichte der großen Männer, sondern also es ist auch keine Ersetzung, sondern es ist sozusagen eine Ergänzung, um ein vollständigeres Bild zu bekommen. Also die Geschichte der sich Durchwurstler und so schreiben Sie das ja auch. Ja, und dieser, das sind sozusagen die kleinen Leute sind ihre Helden, aber nur als Ergänzung zu einem größeren Bild.
Ja, aber man muss, wie soll ich sagen, also ich möchte nicht so eine Ideologie der kleinen Leute, sondern das sind ja die Dinge, die das wirklich bewerkstelligen und was dann in bestimmten Aktionen auch kulminiert. Ich muss sagen, als ich also diese Recherchen über die Kriegsströme machte, ich war nicht darauf gefasst, dass es irgendwann dazu kommen könnte, dass sich sozusagen aus diesen Basisbewegungen, dass sich so etwas entwickeln könnte wie der Euromaidan. Ja, aber in Wahrheit ist es natürlich so, das war eine diese Versammlung, die erst sehr spontan und klein angefangen hat, die aber dann sozusagen zu Millionenstärke anwuchs und zu einer Beharrlichkeit und Beständigkeit, hinter der eine ganze Stadt stand. Anders wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und hinter der die ganzen Regionen und Landsmannschaften der Ukraine gestanden haben. Das ist also auf diese Stärke von Ausschlag auf der Skala der Äußerung und der Willensbildung und dann auch des Kräftemessens, darauf war ich nicht gefasst. Insofern war meine Vorstellung also von diesen Basiskräften, wie soll ich sagen, geradezu naiv und harmlos und brav. Ja? Zu den Kriegsströmen möchte ich noch was sagen, weil es natürlich auch Kriegsströme anderer Art gibt, nämlich die der Destruktion, die der Subversion, die der Zerstörung. Ja? Und es ist ja vollständig klar, aber ich bin kein Spezialist für Mafia, dazu habe ich keinen Zugang und auch kein Feeling. Es gibt natürlich sozusagen die Europäisierung der Kriminalität. Es gibt die Europäisierung des Waffenhandels. Es gibt die Europäisierung des Rechtsradikalismus. Ja, sozusagen Netzwerkbildung folgt nicht nur bei den guten, bei den Menschen guten Willens, sondern sogar meistens mit einem kleinen Vorsprung bei den Leuten, die sozusagen die Stärke der kriminellen Intelligenz haben. Die ist meistens ein bisschen voraus.
Jetzt haben wir schon das Stichwort Ukraine angesprochen. Morgen fliegen Sie nach Kiew. Was erwarten Sie da, was erhoffen Sie da?
Also der konkrete Anlass ist, dass Leon Wieseltier und Tim Snyder eine Konferenz gemacht haben, eine Solidaritätskonferenz, wo sehr viele Leute aus Europa kommen, also Bernard-Henri Lévy und Timothy Garton-Ash und so weiter. Es sind auch viele russische Intellektuelle und Schriftsteller da und auf verschiedenen Panels und öffentlichen Vorträgen in der Petro Mohyla Akademie wird gesprochen, was da eigentlich abläuft. Und es ist nicht eine, wie soll ich sagen, eine hoffentlich, oder ich bin sicher, es ist nicht nur eine leere politische Demonstration, die die Teilnehmer auch gar nichts kostet. Ja, sie können ja, wenn es brenzlig wird, wieder ins Flugzeug steigen und abreisen. Sondern es geht darum, so verstehe ich es jedenfalls, zu sagen, dass dieses Kiew, was bisher sozusagen eine eine Randfigur war, die eigentlich gar niemand kannte, diese bedeutende europäische Metropole, dass sie wirklich eine der bedeutendsten, ältesten und wichtigsten und jetzt signifikantesten europäischen Metropolen ist. Ja, wir müssen dort sein und sie müssen auch wissen, dass sie so wahrgenommen werden. Also es ist sozusagen eine Arbeit an der Verschiebung der Koordinaten, der Wahrnehmung, also die Veränderung auch der Karten in unserem Kopf. Und ich muss sagen, ich als gelernter Osteuropa-Historiker, ich lerne das auch, dass man das betreiben muss, weil mein Blick auf die Ukraine und auf Kiew und so weiter natürlich auch in erster Linie einer war, der sozusagen via Moskau gegangen ist. Ja, ich habe in Moskau studiert, ich habe Russisch gelernt, ich verstehe Ukrainisch nur sehr schlecht. Ich teile wahrscheinlich spontan sozusagen einen russozentrischen Blick, wo das Ukrainische als, ich will nicht sagen minderwertig, aber als eine Abstufung, als eine nicht ganz voll entfaltete und voll anerkannte Sprache und nicht ganz vollständig und nicht ganz ausgereifte Kultur erscheint, eben eine leicht Moskau-zentrierte Blickweise. Und dieses zu verändern, die Mental Maps im Kopf zu ändern und zu sehen, dass das eine Staatsnation ist, ein Staat, dessen Unabhängigkeit verletzt worden ist und offensichtlich zerstört werden soll. Das ist, aber wieso soll ich das groß rechtfertigen? Ich finde, dass man bestimmte Dinge machen muss. Und wenn bestimmte Empörungen und Dinge stattfinden, die man nicht hinnehmen kann, ja, wie also dieses ungeheuerliche Bild, muss ich Ihnen einfach sagen, als man sah, wer dort auf der Krim einmarschiert, ja, und uns gesagt wurde, das ist überhaupt keine Armee. Obwohl jeder wusste, der Augen im Kopf hatte, dass das eine Armee ist, ja, und jeder wusste, woher sie kam. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen, ja. Und wir müssen uns überlegen, wie man sich gegen so etwas schützt. Aber seit ich dort war, seit Ostern, sind ja andere Dinge passiert und es ist weitergegangen in einer Weise, die ich mir auch nicht habe vorstellen können. Also es geht um eine hoffentlich wirksame und nicht leere, nicht bloß symbolische, sondern eine nachdenkliche Manifestation der Solidarität, eine Demonstration der Anwesenheit, auch vielleicht eine Sicherung der Herstellung von Verhältnissen, unter denen Wahlen durchgeführt werden können, ja, die eine Woche später hoffentlich stattfinden werden und dass irgendwie das Land nicht kippt, nicht zerbricht, sondern Zeit gewinnt und Ruhe hat, um diese Aufgaben, die alle jetzt auf ist eingestürzt sind, bewältigen zu können.
Ich komme jetzt vom Thema Ukraine vielleicht wieder ein Stückchen weiter, wieder zurück zum Buch. Sie schildern ja auch die Diskrepanz oder die Verschiedenheit, wie auf der einen Seite der ehemalige Ostblock auf die westliche Europäisierung reagiert, in dem hier sehr viele Zuzüge sind und sehr viel Interesse auch zu leben und zu arbeiten, währenddessen gerade auch in Westdeutschland doch es sehr große Berührungsängste gibt, sich überhaupt damit auseinandersetzen, also auch die anderen Städte zu besuchen. Also insofern ist dieses Buch ja auch zu verstehen als eine Art Aufforderung, sich wirklich mal selber ein Bild zu machen von den vielen nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch von den Lebensgewohnheiten, Lebensformen, die da sind, um auch da den Blick für Europa etwas zu erweitern. Also sozusagen von dem hohen Ross, dass wir irgendwie schon Bescheid wüssten, was Europa könne und sei, runterkommen und uns selber erstmal ein Bild von der Lage machen.
Ja, ich glaube, es gibt eine sehr starke Asymmetrie des Interesses und der Aufgeschlossenheit, aber das brauche ich ja hier nicht groß zu beschreiben. Es gab einen großen Aufbruch sozusagen in die Welt hinaus, sich umzusehen, eine große Neugier, was denn nun jenseits der Grenze ist. Dem entspricht aber nicht eine ebenso große Neugier oder Bereitschaft, sozusagen vom Westen dort hinzugehen. Ich muss vielleicht eine kleine Bemerkung machen. Ich war vor 3 Jahren zum ersten Mal wieder in Italien. Ich war vor 40 Jahren zum ersten Mal dort. Und das war an der ligurischen Küste. Und ich muss sagen, Oberitalien, die Städte und die ligurische Küste, ich war so hingerissen von der Schönheit Italiens, der wunderbaren Service, der Freundlichkeit, wie alles funktioniert, vom Zauber des Meeres. Ich habe mich gefragt, warum habe ich mich eigentlich ein ganzes Leben lang auf der anderen Seite herumgetrieben? Warum fahre ich eigentlich in Länder, für die ich ein Visum brauche, wo ich mich durchsuchen lassen muss an der Grenze und wo ich am Hotel beschimpft werde, weil ich irgendwie mit einer, und dann vielleicht sogar in einem Hotel lande, das den Preis gar nicht wert ist, was heute in Russland sehr häufig passiert. Also warum treibt man sich, was ist eigentlich die Antriebskraft und das, was einen in Atem hält, das sind ja nicht altruistische oder irgendwelche moralischen Dinge. Ich für mich, und ich würde sagen, das gilt dann doch auch für viele Leute, wenn auch mit Verzögerung, es ist die Ahnung und das Wissen irgendwann, dass man von Europa einfach gar nichts verstanden hat, wenn man diese andere, uns nicht geläufige und fremd gewordene Welt, also jedenfalls galt das bis 89, nicht kannte. Ja? Und also wie kann man über Europa sprechen, ohne dass man in Prag oder in Budapest oder in Krakau oder in Petersburg oder in Kiew gewesen ist. Ja, und die Frage ist, warum gab es so eine Abwendung und sich fügen dieser Teilung und sozusagen, dass man sich eigentlich sozusagen überall auskannte in der westlichen Welt, aber nicht dort hingegangen ist. Ja, also ich würde sagen, man kommt dem Reichtum Europas nicht auf die Spur, wenn man die andere Seite nicht gesehen hat. Man kommt auch den Tragödien nicht auf die Spur, wenn man die Schlachtfelder und die Verwüstungen gesehen hat. Und also ich als der Sohn eines Vaters, der 6 Jahre im Krieg und meistens an der Ostfront gewesen ist, für mich ist der Krieg immer noch da im Kopf, ja, was vielleicht für meine Studentengeneration schon nicht mehr gilt, die ja so jung ist, dass sie schon gar nicht mehr weiß, was sich auf der Danziger Werft abgespielt hat. Also sie weiß nicht. Sie weiß auch nicht, wer Erich Mielke war. Das ist ganz weit weg. Und also wir leben sozusagen in einem anderen Generationenhorizont, und der wird auch bleiben, also bis sozusagen zum Ende meiner Tage. Und es baut sich ein neuer Generationenhorizont auf, und die jetzt 20-Jährigen, die keine Grenze kennen, die aber sich dafür auskennen, was es für tolle Clubs in Breslau und in Lodz gibt, die machen wieder ganz andere Erfahrungen, und vielleicht wird es auf diesem Weg zu einem neuen Europabild kommen, weniger indem man sich an der Geschichte abarbeitet, sondern indem man sich auf Achsen bewegt, in denen, auf denen man sich mit Gleichgesinnten trifft. Ja, also weniger sozusagen in der Erinnerung an eine Geschichte, die man nicht erinnern kann, sondern nur erzählt bekommen kann, und mehr auf dem Weg einer direkten Erschließung und direkten Beobachtung. Und ich hatte wunderbare Studenten, die ihren Ersatzdienst in Danzig und in Petersburg oder in Vladivostok gemacht haben und die mit ungemeinen Erfahrungen, Kenntnissen, Sprachkenntnissen und so weiter zurückgekommen sind.
Wir wollen das Gespräch durchaus öffnen. Wir haben ein Mikrofon da hinten und wir würden jetzt, wenn sich jemand meldet, auch jemand dran nehmen können. Hier vorne ist eine Wortmeldung. Das Mikrofon kommt. Hier außen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was ganz am Anfang gesagt wurde, nämlich diese Idee, dass also jedes Land oder jedes Gemeinwesen die Grenzen bekommt, die es verdient, oder die Grenzen hat, die es verdient. Das war ja die Wendung zu Beginn, von der Sie auch sagten, dass das sozusagen oder die Art der Grenze etwas impliziert oder auch etwas aussagt über das jeweilige Gemeinwesen. Und da war ich eigentlich ganz gespannt, wie Sie das meinen in Bezug auf Europa. Und ich hatte dann den Eindruck, Sie beziehen das vor allen Dingen auf die Innengrenzen von Europa, also innerhalb der Europäischen Union, die durchlässig sind, die zivil, human sind, wie auch immer. Und ich hatte eben die ganz andere Assoziation, nämlich zu den europäischen Außengrenzen, also Stichwort Festung Europa, Lampedusa. Und also da habe ich mich dann gefragt, wenn jedes Gemeinwesen die Grenzen hat, die es verdient, was sagen diese Außengrenzen, die ja wenig mit Zivilität, Humanität, Durchlässigkeit, Gewaltlosigkeit zu tun haben, was sagt das denn über Europa aus Ihrer Sicht?
Das sagt, diese Grenzen da in Melilla, Lampedusa und so weiter oder an der griechisch-türkischen Grenze, die sagen etwas über die ungeheure Attraktion und die Sogkraft Europas aus, und sie sagen etwas über das ungeheure Elend, die Armut und die Hoffnung vor allem der aktiven Leute. Wer sich auf Wanderschaft macht, das sind ja nicht die Zurückgebliebenen und Passiven, sondern das sind die Leute, die etwas machen wollen aus ihrem Leben. Also es ist ein Clash, der nur in einer großen Enttäuschung enden kann. Ich bin der Auffassung, dass Europa Außengrenzen braucht, dass die Einrichtung von Frontex absolut notwendig ist und dass es um ein Handling von Grenzen gehen muss, auch dort. Und das heißt, dass man Grenzen aufrechterhalten muss, und es ist unmöglich, alle europawilligen Menschen aufzunehmen, und man muss Formen finden, in denen, ganz abgesehen davon, dass die Verhältnisse dort in diesen Herkunftsländern sich ändern müssen, wo es reguläre und gut organisierte Einwanderungspolitik gibt. Also ich bin nicht für eine Abschaffung der Grenzen, auch nicht für eine Abschaffung von Frontex, sondern für eine Regulierung, so gut das geht. Man kann das nur ganz begrenzt tun, und die Entwicklung einer aktiven Immigrationspolitik. Und ich sehe bisher eigentlich kein besseres Beispiel als das, das die Vereinigten Staaten entwickelt haben. Also eine gezielte, selektive Einwanderungspolitik zur Stärkung Amerikas bzw. zur Stärkung Europas. Wie man in Notfällen, also diesen auf dem Mittelmeer treibenden Hunderten und Tausenden Verzweifelten, ich sehe dort eigentlich nur technische Möglichkeiten der Verbesserung der Küstenwache und der Rettungsmöglichkeiten, aber nicht, also um das klar zu sagen, nicht die Abschaffung der Grenze.
Da hinten.
Beispiel eine kleine Bemerkung, die nicht im Widerspruch zu Ihrem Bild steht und die Sie vermutlich auch gar nicht zum Widerspruch reizen wird. Aber müssen wir nicht diese Erzählung der Entgrenzung in den letzten 20 Jahren, müssen wir nicht die doch ein bisschen erweitern und sozusagen die Kehrseite dieses Prozesses da stärker integrieren? Wir haben heute, wenn jemand heute aus Belgrad an die kroatische Adriaküste fährt, wird er 5-mal durchsucht an 5 Grenzen. Wir haben Staaten, die sind nicht viel größer als Sachsen, wie Bosnien, durch die feste Grenzen laufen, auch wenn sie nicht sichtbar sind. Es gibt Orte, die sind nicht mal halb so groß wie Leipzig, in denen die Städte geteilt sind, wie Mitrovica. Also kann man nicht diese letzten 20 Jahre, die Sie so plastisch als einen Prozess der Entgrenzung Europas schildern, im Grunde genommen auch als einen Prozess oder als eine Geschichte der neuen Vergrenzung beschreiben und schreiben?
Ich habe gerade die Militarisierung oder die Remilitarisierung und die Einführung harter Grenzen sozusagen im Gegenzug zu den weichen Grenzen des Schengen-Raums habe ich, so gut ich das konnte, also in diesem Grenzkapitel schon beschrieben. Aber vielleicht ist es eine optische Täuschung. Die Militarisierung der Grenzverhältnisse in Ex-Jugoslawien ist für mich doch nicht die Hauptbewegung in Europa gewesen, sondern die Homogenisierung und die Herstellung von homogenen Räumen innerhalb dieses Schengen-Raums. Vielleicht ist es meiner Perspektive geschuldet. Ich bewege mich sehr selten in diesem Raum, den Sie gerade beschrieben haben, aber ich habe das auch so erlebt, sogar mit der Aufforderung, dann ein Wochenende zu verbringen, um mir ein Visum ausstellen zu lassen. Und natürlich kann auch die Grenzziehung, die jetzt im Gange ist, und wir sind ja noch nicht am Ende, wir haben den Fall Transnistrien und so weiter, vielleicht wird diese Tendenz noch viel stärker werden, aber ich hatte im Auge eigentlich hauptsächlich die Herstellung dieses Schengen-Raums und das Aufkommen neuer Kontrollen. Ja, also es geht ja nicht mehr um Stacheldraht und so weiter und Leibesvisitation, sondern es geht um Surveillance, es geht um ESTA-Anmeldung für das amerikanische, für den Flug nach Amerika, es geht um Bodyscanning, es geht um biometrische Daten und Big Data, ja, also um sozusagen ganz neue Formen, unsichtbare Formen der Kontrolle.
Ich will noch mal eine Frage stellen. Sie sind Professor, Sie haben ja auch von den Studierenden schon geredet. Sie haben den schönen Satz geschrieben, nach 89 aus der Westperspektive, nun musste man nicht mehr in Oxford oder Paris studieren, man konnte auch in Krakau und Prag. Ja. Was tut man eigentlich, damit das mehr geschieht? Also stark sind diese Abschottung der westeuropäischen Kulturen auch durch sprachliche Inkompetenz einfach gekennzeichnet? Was tut man dafür, dass mehr Leute Russisch lernen? Oder ist das nicht eigentlich das Wichtigste, was man machen muss, dass man auch die Literatur der Länder kennenlernt?
Ja, was kann man da tun oder was tut man oder was hat man getan? Natürlich gibt es so etwas wie Grundqualifikationen, die man vermitteln muss, als da sind Sprache, obwohl auch klar ist, also als jemand, der an der Viatrina gearbeitet hat, es gibt auch dort eine dritte Sprache, in der sich Deutsche und Polen unterhalten, obwohl es einen großen Teil von aktiven und entschiedenen deutschen Studenten gibt, die das Polnische lernen, ja, was eine schwere Sprache ist. Nein, der Hauptpunkt ist eigentlich, ich würde sagen, Soft Power. die ausgeht von einem Land. Und ich muss Ihnen sagen, die 80er Jahre, die Zeit der Perestroika, des intellektuellen und gesellschaftlichen Aufbruchs in Russland, es war eigentlich die allergrößte, es war eine ungeheure Schubkraft. Er hat, ich übertreibe jetzt etwas, Tausende von Studenten unserer Zunft in die Arme getrieben. Man musste keine große Reklame machen, sondern es war ein Interesse, das geweckt war, sozusagen durch die Vorgänge, die berichtet wurden, die sensationell und spektakulär waren. Es gab diese Filme, die die Leute vom Hocker gerissen haben. Ein neuer Ton, der mit dem Sprechen, mit der Literatur, mit dem Auftauchen der russischen Schriftsteller, mit Ausstellung und so weiter kam. Und das ist dann etwas abgeklungen und hat sich in gewisser Weise normalisiert, aber auf eine sehr produktive Weise. Ja, es sind Jahrhunderte von Studenten, also als ich als DAD-Student ausgewählt wurde, ja, das war ein unglaublich bürokratischer, komplizierter Vorgang. Es waren 15 Leute, die damals über die Grenze dann nach Moskau und Leningrad geschickt wurden. In den 90ern, es waren einfach unzählbar viele, die aus eigenen Stücken dorthin gefahren sind, die sogenannten Expats, die entweder sich frei so durchgeschlagen haben, die Freunde hatten, die bei Zeitungen oder bei Banken oder ich weiß nicht, bei IKEA gearbeitet haben. Also es gab eine richtige große Bewegung dorthin, sich im Land umzusehen. Und diese Leute haben sozusagen eine unmittelbare Landeskenntnis und Sprachkenntnis mitgebracht, um die ich sie nur beneiden konnte. Ja? Als jemand einer Generation, die sozusagen im Sprachlabor sich das aneignen musste. Also es gab einen richtigen Schwung, eine große von Zuneigung und Neugier getragene Bewegung. Und was jetzt passiert, ich muss sagen, das ist in gewisser Weise der Zusammenbruch eigentlich der Arbeit, die auf diese Erfahrung aufgebaut worden ist. Für mich ist es einfach, wie soll ich sagen, eine Katastrophe und die Ruinierung dessen, woran ich gearbeitet habe. Ja? Was nicht heißt, dass ich...
Sie spielen jetzt an auf die Einstellung der Fächer an Ihrer Universität, oder?
Nein. Ich spiele darauf an, dass Russland als Macht sozusagen der Gewalt, also nicht Soft Power, ja, nicht Diaghilev, nicht Majakowski, nicht Tschechow, ja, sondern wir haben es plötzlich wieder zu tun mit einer Propaganda, die unfassbar ist. Also wenn man das russische Fernsehen anguckt, es ist ja unglaublich, was dort passiert. Ja, oder dass uns der Außenminister, der seine Töchter in New York studieren lässt, uns aber erklärt, wie abgrundtief verfault und verkommen der Westen sei. Ja, also es kommt eine Sprache und es kommen Dinge wieder vor. Ja, also auf die ich auf meine späten Tage nicht gefasst war. Ja, ich wollte eigentlich in aller Ruhe noch einige Bücher schreiben. Ja, ein großes Buch über die Wolga, wo ich mein sozusagen ins Reine komme mit diesem großen und großartigen Land. Ja, aber jetzt sind wir plötzlich damit beschäftigt, sozusagen zu widerlegen, dass die Russen nicht von Hause aus militant oder militärisch oder aggressiv sind, aber dass es immerhin eine Regierung gibt, die einen anderen europäischen Staat angegriffen hat und ihn zu zerstören versucht. Ja, damit haben wir jetzt zu tun. Und ich konnte mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen, dass ich mich mit solchen Dingen beschäftigen muss.
Es gibt noch Wortmeldungen.
Zwei Fragen. Wir waren ja gerade bei der Sprache. Zum einen, wie beurteilen Sie den, sag ich mal, sprachlichen Rückzug von Deutschland, was Osteuropa angeht? Also Sie reden über Lemberg, in den Nachrichten tauchen immer Städtenamen auf, die ich gar nicht mehr kenne, weil man eben die ursprünglich bekannten deutschen Namen nicht mehr verwendet. Das macht mir die Region eigentlich noch fremder. Ich finde, sprachlich zieht man sich zurück. Wie schätzen Sie das ein? Und zum anderen, erwarten Sie eine spezielle deutsche Rolle noch im Konflikt jetzt um die Ukraine oder in Osteuropa? Also gibt es noch diese ursprüngliche Idee, dass Deutschland da eine Sonderrolle spielen soll? Oder wie schätzen Sie das ein?
Also die Städte, von denen Sie gesprochen haben, also Lemberg, Drohobyč, Brody, Czernowitz, die sind ja alle noch auf unserer Mental Map. Ja, das hat damit zu tun, dass Galizien lange Zeit zu Habsburg gehörte, dass es dort deutschsprachige Universitäten gab, dass es eine sozusagen eine deutschsprachige Literatur vor allem von Juden hervorgebracht gegeben hat, die Weltrang erreicht hat. Also uns ist sozusagen der westliche Teil der Ukraine über diese sozusagen Zugehörigkeit geschichtlich eigentlich relativ nah. Es ist etwas anderes mit diesen anderen Städten, wo wir noch lernen müssen, dass sie zu uns gehören. Also mir ging es jedenfalls so, ich war zum ersten Mal da vor Ostern in Donetsk. Ich kannte die Stadt vorher nicht und ich war einfach verblüfft, was das für eine Stadt ist. Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Und die eigentlichen Pioniere, die diese Städte erschlossen haben, das waren nicht sozusagen die Pfadfinder des intellektuellen Lebens, also die Schriftsteller und so weiter, sondern es waren die Fußballfans. Ja? Die Fußballfans, die vor 2 Jahren nach Charkiw, Donetsk, Kiew und in andere Städte gefahren sind, die haben eigentlich diese Städte entdeckt. Sie haben einen ungeheuren Europäisierungs- und Modernisierungsschub in diese Städte hineingebracht, den man bis heute spüren kann. Also die Revolution im Hotelwesen, die Zweisprachigkeit, dass alle Straßenzüge in Ukrainisch, Russisch und Englisch sind, sodass sich jeder Ausländer da zurechtfinden kann und viele andere Dinge. Also das Problem ist nicht sozusagen bei diesen uns schon seit jeher nahen Gebieten der Ukraine. Im Übrigen, die Deutschen haben wirklich einen speziellen Bezug, nicht nur im Positiven, sondern im Negativen. Die Ukraine war der Hauptschauplatz der von Deutschen verübten Massaker. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, die man eigentlich im Kopf gar nicht hinkriegt, dass der russische Präsident es hinbringt, fertigbringt am Tag des Sieges, dem Tag der Trauer, nicht den großen Anteil, den insbesondere die Sowjetbürger und die Rotarmisten ukrainischer Herkunft beigetragen haben zum Sieg über Hitler. Also es gibt eine spezielle Beziehung, wiederum nochmal eine spezielle Beziehung zur Ukraine. Und im deutschen Gedächtnis, da geht es immer um Deutsche und Russen. Ja, es geht aber um Deutsche und Ukrainer. Und er taucht immer nur auf im Zusammenhang mit Stepan Bandera. Ja? Aber dass es sozusagen eine andere Geschichte gibt, das taucht nicht auf. So, und was jetzt? Also ich bin der Meinung, dass alles, was hilft an Initiativen, an Intelligenz, an diplomatischem Takt, an Feinfühligkeit, an Herausfinden, wer sozusagen aus der Sackgasse und des sozusagen der dem kurzen Prozess, ja, also einer militanten und militärischen Lösung, wer immer etwas dazu beitragen kann, ja, der soll etwas dazu beitragen, ja, und wenn die Deutschen gute Einfälle dazu haben, dann ist das wunderbar. Man muss das prüfen. Ich sehe so, dass es eine Versuchung gibt, ja, so einen ganz speziellen deutschen Weg wieder zu entwickeln, der vergisst, dass es nur funktionieren wird, wenn, ja, ich muss leider zu dieser Vokabel Zuflucht nehmen, wenn der Westen oder wenn Europa und Amerika an diesem Punkt unnachgiebig bleiben. Und die Hoffnung, die die russische Führung sich macht, nämlich einen Keil zu treiben, wenn die zunichte wird. Und wenn ihm das gelingt, dann wäre das ein viel größerer Sieg als die Annexion der Krim.
Wir haben noch eine Wortmeldung.
Ich würde Ihnen ganz gerne, Herr Schlögl, eine vielleicht etwas provokante Frage zu der Ukraine, zum Ukraine-Konflikt stellen. Wie viel Zeit geben Sie dem Putin-Regime eigentlich noch? Zum Hintergrund, Sie haben es gerade selber ein bisschen geschildert, wie entsetzt oder schockiert Sie gewesen sind über diesen Rückfall oder diesen möglichen Rollback in der Geschichte, was jetzt alles wieder möglich erscheint. Ist das eigentlich eher so eine Art, vielleicht schon fast verzweifelte Vorwärtsverteidigung von Seiten Putin, um zu Hause die zunehmende innere Unzufriedenheit innerhalb Russlands niederzuhalten, zu marginalisieren, damit fertig zu werden mit Popularitätsraten, vielleicht die großen Probleme, die es gibt, sozusagen wegzudrücken? Oder ist es auf der anderen Seite tatsächlich der große Plan, der große Kampf, der Ost-West-Kampf zwischen Westland, Slavophilien, da fallen einem viele Parallelen ja wieder ein, der aufkommt, also zwischen autoritärem und demokratischem. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, weil Sie als Historiker ja auch in längeren Zeiträumen vielleicht ab und zu denken, ist das jetzt eine mögliche Phase, die 20, 25 Jahre anhält, oder ist das etwas, was noch viel größer werden könnte?
Ich weiß es nicht. Man kann überhaupt nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Wir wissen schon nicht, was morgen passiert. Es kann sein, dass jemand bereitsteht und bereits die Kugel in seinem Gewehr geladen hat und genau zielt und genau weiß, was diese Kugel auslösen wird, die etwas in Gang bringen wird, was dann außer Kontrolle ist. Also man weiß überhaupt nie, was am nächsten Tag passiert, und eigentlich müssten wir belehrt sein durch das, was in den letzten Monaten passiert ist. Und man kann sich nur, wie soll ich sagen, ich muss leider wieder dieses wunderbare Bloch-Zitat gebrauchen, nämlich wir wissen immer, was hinter uns war, also die Geschichte, die in gewisser Weise abgeschlossen ist. Und wir wissen, was in der Zukunft ist, weil Cassandra uns darüber Auskunft gibt. Aber der eigentlich interessante und fordernde und vielleicht überfordernde Augenblick ist das Dunkel des gelebten Augenblicks, also die Gegenwart, die unüberschaubar und unkontrollierbar ist und wo man im Grunde wach sein muss und die Nerven behalten muss. Also ich weiß nicht, was da sein wird. Ich betrachte das, was vor sich geht, nicht als Rückfall ins 19. Jahrhundert oder so etwas, sondern das sind ganz neue Dinge. Und ich würde es auch als einen Mangel und einen Mangel an Geistesgegenwart und analytischer Präsenz ansehen, dass wir sozusagen über den Formenwechsel des politischen Stils, des militärischen Handelns nicht vorbereitet waren. Dort kommen ja Dinge zusammen, also ich kann jetzt keine Phänomenologie des neuen Stils entwickeln, obwohl mich das sehr reizen würde. Also jemand wie Lavrov zu analysieren, also diesen neuen politischen Stil, was da alles zusammenkommt an Schulung, an Nervosität, an historischem Wissen und historischer Grundierung, indem man bestimmte Dinge abrufen kann, indem ein bestimmter Ton, indem neue Methoden angewandt werden. Ja? Also Putin ist ja nicht einfach jemand, das ist jemand, der über Stalin hinaus ist. Ja? Das ist jemand, der ein Op-Ed-Artikel in der New York Times lanciert. Ja? Der Hollywood, der weiß, wie Hollywood funktioniert. Der weiß, wie man in der Öffentlichkeit sozusagen bestimmte Dinge orchestriert auf eine virtuose Weise. Also da sind, wie soll ich sagen, scharfe Gegenwarts- und Bestandsaufnahmen und Analysen notwendig. So, und was also ich bin nicht zuständig für die Zukunft, ich habe nur so einen bestimmten Eindruck von dem, wie ein Land tickt. Also das ist das Einzige, wo ich mich eigentlich sicher fühle, durch gewisse Langzeitbeobachtung und Messungen. Und also ich glaube, man würde es sich zu bequem machen, zu sagen, das ist sozusagen also der letzte Akt, um eine innere Krise zu bewältigen. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Das kann alles sehr, sehr viel länger dauern. Aber es hat zweifellos Züge einer Ersatzhandlung. Also jedenfalls ist das meine Auffassung. Das Land ist so riesenhaft. Das Land ist so, hat so viele große Probleme. Das Land hat so viele Talente. Und wie man dieses Land sozusagen auf seine großen säkularen Aufgaben orientiert, nämlich es herauszuführen aus der Sackgasse und es zu orientieren auf eine große, ja, ich habe kein besseres Wort, Modernisierung, ja, die alle Kräfte der Nation eigentlich erfordern. Stattdessen macht man diesen kleinen, erfolgreichen Krieg mit einem großen Echo. Man löst kein einziges Problem. Und ich bin wirklich der Auffassung, dass es nicht primär eine Reaktion auf irgendwelche Fehler und Taktlosigkeiten von Obama oder Lady Ashton gewesen ist, sondern es hat tatsächlich etwas mit der inneren Spannungslage und dem Nicht-Anpacken der eigentlichen Probleme in Russland zu tun. Und ich halte diese Politik für ein Verhängnis dass einfach so viele gute Leute weggehen. Ja, es gibt einen Exodus, den es geschichtlich, und ich habe mich mit der russischen Diaspora nach 1917 beschäftigt, ein Exodus in einem Ausmaß, der beispiellos ist. Dass ganze Altersgruppen, vor allem tüchtige, energische, unternehmungslustige Leute einfach aufgeben und sagen, wir haben nur ein Leben und das machen wir woanders, weil wir dort keine Chance haben. Das ist sehr schlimm.
Wir haben noch eine Frage und mit Blick auf die Uhr würde ich dann die Diskussion in den informellen Teil dann verlagern, bitte.
Mich würde interessieren, in diesem Zusammenhang, wie Sie aber mit den Abstimmungen in Donetsk und auf der Krim umgehen. Da haben immerhin über 85% so ungefähr oder noch mehr für eine Loslösung von der Ukraine gestimmt. Wie geht man damit um? Also ich teile ja Ihre Meinung zu Putin, aber beispielsweise hätte ich genauso ein ungutes Gefühl, wenn Julia Timoschenko Präsidentin würde. Also mir ist es, ich bin da nicht so ganz klar, weil ich weiß zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, wie ich mit diesen Abstimmungen umgehen soll. Auf der einen Seite halten wir die Demokratie hoch und hier gehen wir einfach darüber hinweg.
Ja, also was die Abstimmung angeht, man sollte sich die erstens genauer angucken. Sie haben ja auch gelesen, dass in dem amtlichen Bericht des Menschenbeauftragten, also eine Abteilung der Kreml-Administration, mit Lukin, glaube ich, sogar an der Spitze, die auf der Krim waren und die einen Bericht angefertigt haben. Und aus diesem Bericht geht sehr klar hervor, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht vor mir, dass die Beteiligung ungefähr bei 60% gelegen hat und dass von der Wahlbeteiligung auf der Krim dann vielleicht 70% dafür gestimmt haben. Also von einer überwältigenden Zustimmung für diese Unabhängigkeit kann überhaupt nicht die Rede sein. Insbesondere in Anbetracht, dass, das weiß man, dass die Tataren praktisch geschlossen sich nicht beteiligt haben. Und auch von einem großen Teil derer, die zu Kiew gehalten haben. Also eigentlich ist die Krim-Abstimmung eigentlich im Nachhinein übertrifft eigentlich die schlimmsten Befürchtungen, was Täuschung, Fälschung und Manipulation angeht. was die Donetsk- und Lugansk-Abstimmung angeht, da beziehe ich mich sehr stark auf meinen Eindruck aus den Städten, in denen ich war. Mich hat ungeheuer beeindruckt, und ich habe darüber ja versucht, im Spiegel das zu beschreiben, die Tatsache, dass die Stadt funktioniert, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, dass sie ihrer Arbeit nachgeht, dass sie ins Theater geht, dass sie ins Café geht, dass sie in die Schule geht, dass sie die Züge abfertigt und so weiter. Und dieses Geschehen, was wir zu sehen bekommen haben, das spielte sich an 3-4 Punkten ab. Das war an Ostern. Seither hat sich die Geschichte verändert. Aber es bedeutete, dass innerhalb der Stadt kleine Gruppen von unbekannten Leuten, abgesehen von einigen dann sozusagen Leute, die also wo man das rausgefunden hat, wer das ist, von Unbekannten, man weiß ziemlich genau, aus welchen Milieus die kommen, wie viele Kriminelle dort sind, und man weiß, dass sie gesteuert sind. Diese kleinen Gruppen, sie sind nicht die Sprecher der Städte, auch nicht die Sprecher der Unzufriedenheit mit der Kiewer Regierung, die zweifellos besteht. Der Donbass hat keine Stimme, nachdem Janukowitsch sozusagen verschwunden ist. Es gibt keine sozusagen Repräsentation für den Unwillen. Aber dass die separatistischen Gruppen, diese terroristischen Desperados, die zu allem entschlossen sind und die versuchen, die Stadt zur Geisel zu nehmen und ihr einen Schreck einzujagen, das ist nicht repräsentativ. Und die Wahlen, also auf diese Wahlergebnisse, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, weil es hat mit den Bildern, die gezeigt worden sind, mit den kilometerlangen Schlangen vor den Wahllokalen, das ist gar nicht aussagekräftig. So, was aber wahr ist, ja, ist, dass es eine große Unzufriedenheit in diesen Städten gibt und dass es eine Hinnahme von einem großen Teil der Bevölkerung gibt, dass man es den Kiewern zeigt. Aber das heißt erstens noch nicht, dass die Mehrheit in diesen Gebieten wirklich für die Abtrennung von Donetsk und Lugansk von der Ukraine ist. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich gewundert über die Aussagen von Rinat, wie heißt der, Achmedow, jetzt, also gestern und heute, der eigentlich, obwohl ich ihm auch nicht so ohne weiteres glauben möchte, dass die Stadt geht ihrer Arbeit nach. Und das Treiben dieser es sind wirklich terroristische Banden, ist nicht repräsentativ für die aktive Haltung der 7,5 Millionen Bewohner in diesen Städten. Ich bin deswegen der Meinung, dass es so etwas wie Reserven der Stabilität und des nicht sich gefangen nehmen lassens von diesen Leuten noch gibt. Und ich glaube, dass es auf dieser Ebene entschieden wird und nicht so sehr am runden Tisch. Dort wird vielleicht hoffentlich sozusagen ein Ton gemacht, der dann die Musik bestimmt, aber die wirklichen Kräfteverhältnisse vor Ort werden entscheiden, ob es gelingt oder nicht. Und da kann eben der Schuss und die Kugel, die schon im Gewehr bereit liegt, kann eine Situation zum Kippen bringen.
Wir müssen hier einen Schnitt machen. Herr Schlögl muss auch zum Zug, sonst kommt er morgen nicht nach Kiew. Wir wollen ihm danken, dass er hier war, uns die Ehre gegeben hat, über sein Buch und dann auch vieles mehr zu reden. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie demnächst mal wieder beim Thomasius Club vorbei. Aber jetzt erstmal Dank an Karl Schlögl und Musik.
Ich möchte mich sehr bedanken. Vielen Dank.